gibt den Moment, in dem man seinen Platz freimachen muss, um eine neue Dynamik zu ermöglichen. Die Ereignisse der letzten Tage und Wochen haben mich in dieser Einschätzung bestärkt.
Mit seinem Rücktritt hat FDP-Generalsekretär Lindner alle überrascht. Der Hoffnungsträger der Liberalen geht, ohne klare Begründung. Was wird nun aus der FDP? Ist die Partei am Ende?
Guten Abend zur Phoenix-Runde. Der Satz des Tages, wir haben ihn gerade gehört. Ich zitiere, es gibt den Moment, in dem man seinen Platz freimachen muss, um eine neue Dynamik zu ermöglichen. Das waren die Rücktrittsworte Christian Lindners. Er nimmt als Generalsekretär seinen Hut und will seiner Partei neuen Schwung verleihen, indem er geht. Doch was genau steckt dahinter und wie geht es jetzt mit der Partei, die bei gerade mal 3% vor sich hin dümpelt, weiter? Lindners Rücktritt, ist die FDP am Ende? Das ist unser Thema heute. Bei mir sind Hugo Müller-Fock, Journalist und Publizist. Gero Neugebauer, Parteienforscher. Jürgen Dittberner, Politikwissenschaftler und FDP-Mitglied. Und Jürgen Koppelin, ehemaliger Landesvorsitzender der FDP in Schleswig-Holstein und jetzt Ehrenvorsitzender der Nord-FDP. Herr Koppelin, hat Sie dieser Rücktritt wirklich überrascht?
Doch, der hat mich überrascht, denn gestern Abend war Christian Lindner noch in meinem Büro. Wir sind Büronachbarn. Keinerlei Anzeichen. Er war sehr fröhlich. Und heute Morgen beim Frühstück erfährt man das dann. Dann ist man schon überrascht. Und ich weiß nicht, vielleicht hat er sich das heute Nacht überlegt. Vielleicht ist es auch gereift. Denn das wollen wir ja nicht verschweigen. Die FDP ist im ganz schweren Fahrwasser.
Herr Dittberner, Überraschung hier auf dieser Seite. Es gab ja nicht wirklich eine Begründung. Es gab wirklich jetzt heute nur ein paar Worte. Was meinen Sie, können die Gründe gewesen sein?
Also mit der neuen Dynamik, das hätte vielleicht gepasst, als Herr Lindner angefangen hat. Und es ist jetzt sehr schwer, da zu spekulieren. Es ist sicherlich ein Punkt, der jetzt bei diesem Rücktritt eine Rolle gespielt hat, dass die Lage der FDP so schlecht ist und dass diese Operation oder die Rochade an der Spitze der Partei eben nichts gebracht hat, sondern eigentlich eher im Gegenteil. Es ist noch alles schlimmer geworden. Und ich denke mal, das ist einer der tiefen Hintergründe für den Rücktritt von Herrn Lindner.
Verlässt da Herr Lindner das ein sinkendes Schiff? War das taktisch klug?
Er ist auf ein sinkendes Schiff getreten, als er sein Amt angetreten hat. Und ich denke, wenn er Dynamik meint, kann natürlich auch im Sinken liegt eine bestimmte Dynamik. Ja. Es kann aber auch sein, dass wenn er das auf die Partei bezieht, er meint, er ist der Erste. Er geht zu einem Zeitpunkt, an dem er nicht so beschädigt wird. Der Nächste, der stürzt, ist der Parteivorsitzende und der will ihn mit herunterreißen. Also rette sich, wer kann.
Jetzt haben wir gerade gehört, die Entscheidung kam vielleicht über Nacht. Es wird aber schon eher gemunkelt, dass er da schon einige Wochen möglicherweise drüber nachgedacht hat. Was meinen Sie?
Ich weiß nicht, was er in seinem Herzen bewegt hat. Richtig ist, dass offenbar der Parteivorsitzende es heute Morgen erfahren hat, als Herr Lindner um 9 Uhr um ein Vier-Augen-Gespräch bat. Und Herr Rösler war auch sehr erstaunt und kam dann auch verspätet ins Kabinett, beziehungsweise verspätet in die Vorbesprechung mit der Kanzlerin, die dann da warten musste. Und mir haben Kabinettsmitglieder erzählt, dass um 9.37 Uhr, 38, als die Handys alle brummten, auch die FDP-Minister im Kabinett sehr konsterniert waren, die das auch auf diese Art und Weise erfahren haben. Also es war, wie lange er darüber nachgedacht hat, wissen wir nicht. Nur es war offenbar eine einsame Entscheidung, die er heute Morgen mitgeteilt hat. Nur eines wollte ich korrigieren. Er ist ja Generalsekretär seit der Bundestagswahl.
Ja.
Und da ist er nicht auf ein siegendes Schiff. Also eine Partei, die 14,6% hat, kann man beim besten oder beim schlechtesten Willen nicht als siegendes Schiff bezeichnen.
Nein, ich habe das auch gemerkt in dem Moment, als ich sagte, dass man das eintreten müsste mit der Wahl in NRW. Ja? Ja, danach begann dann die Irritation.
Ja, was mich ja nur gewundert hat, war, dass er als Generalsekretär, der ja verantwortlich ist für das operative Geschäft, all diese Wahlniederlagen in diesen acht Landtagswahlen seit der Bundestagswahl, wo die FDP 6-mal verloren hat, 5-mal aus dem Parlament gefallen ist, dass dann immer Westerwelle kritisiert wurde, beziehungsweise der Nachfolger und der Generalsekretär als sozusagen der eigentliche Macher über jede Kritik erhaben war. Das war schon eine etwas seltsame Konstellation.
Wobei man Folgendes sagen muss, und das ist ja die schlechte Darstellung der FDP gewesen von Anfang an, wenn Sie die Wahl in Nordrhein-Westfalen ansprechen. Da waren wir schon in einer sehr kritischen Situation. Da machen wir uns mal nichts vor, auch mit Fehlern bei der Koalitionsbildung. Und die FDP gewann in Nordrhein-Westfalen, wenn auch leicht, dazu. Aber wir haben uns als Verlierer verkauft. Ja. Das war, fand ich, ein unglaublicher Fehler. Das hatten wir überhaupt nicht nötig, uns als Verlierer zu verkaufen. Es war jemand anders, der Rüttgers, der verloren hatte. Es war nicht die FDP. Und ich darf auch mal daran erinnern, dass wir in Hamburg einen grandiosen Wahlerfolg hingelegt haben.
Bevor wir jetzt über die Wahlerfolge und Niederlagen konkret sprechen, ich würde gerne wirklich nochmal bei der Personalie Lindner bleiben. Wir haben gerade gehört unter anderem, dass da Lindner so ein bisschen verschont geblieben ist, vielleicht die Zeit. Woran lag das?
Er hat sich viele Freunde in der Partei, in der Fraktion. Man kennt sie aus den Zeiten der jungen Liberalen. Das will ich durchaus positiv darstellen. Also man ist sehr stark vernetzt und man hilft sich gegenseitig. Mhm.
Also diese sogenannte Boygroup hat da funktioniert. Spielen Sie da drauf an?
Das muss nichts Schlechtes sein. Ein junges Team, im Übrigen, wenn man jung ist, denken Sie daran, wie Westerwelle angefangen hat als sehr junger Mann. Das muss nicht negativ sein. Und vor allem dieses Problem, das Jungsein, mit Jahr zu Jahr ändert sich das.
Ja? Das ist das Einzige, was sicher ist.
Also insofern, das sollte man denen nicht zum Vorwurf machen. Mhm. Was mir fehlt in der FDP, da bin ich auch ganz offen, das sage ich auch, das ist die gesunde Mischung. So wie ich Männer, Frauen brauche, brauche ich jung und die Älteren mit der Erfahrung. Mhm. Und ich denke, da ist Mangel.
Hatte Lindner da auch zu wenig Erfahrung?
Naja, ich denke mal, er ist der Hoffnungsträger der FDP gewesen. Und ich habe ihn eigentlich immer für relativ klug eingeschätzt, weil er eben nicht nach dem Amt des Parteivorsitzenden gegriffen hat, sondern den Eindruck jedenfalls erweckt hat, er versucht sozusagen die Erfahrung, die er nicht haben kann, aufgrund seines Lebensalters, in einem anderen Amt zu gewinnen. Und vielleicht ist das auch der Grund für die Rivalität, die dann zwischen den ehemaligen Freunden Rösler und Lindner entstanden ist, dass Rösler sich empfunden hat als Übergangsvorsitzender und Lindner als derjenige, der sowieso eines Tages kommen wird. Das kann ja eigentlich menschlich und auch politisch nicht so sehr gut gehen. Aber ich bin der Auffassung, dass so Lindner auch unter den Jungen einer ist, der herausragt, also unter den jungen FDP-Mitgliedern, an Eloquenz, an Kenntnis, auch an fundamentalem Wissen über die Geschichte des Liberalismus. Das ist schon beeindruckend und das haben seine Altersgenossen zum Teil nicht drauf. Insofern sticht er aus ihnen heraus.
Sie haben es gerade schon angesprochen, indem Sie gesagt haben, zwischen Rösler und Lindner hat es vielleicht dann doch teilweise nicht so richtig funktioniert. Da wird nun auch gesagt, dass möglicherweise das auch ein Grund sein könnte, warum Lindner gesagt hat, ich gehe erstmal.
Wie gesagt, dann schon wieder etwas im Bereich der Spekulation. Ursprünglich sind Sie ja mal, man kann es wohl so sagen, Freunde gewesen. Sie haben zusammen ein Buch herausgegeben. Und der Verlag ist also sehr stolz darauf gewesen zu Anfang. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch der Fall ist, aber im Laufe der Zeit hat sich das wohl etwas gegeben, diese Freundschaft. Das erlebt man übrigens oft in der Politik. Mhm.
Würden Sie das auch so bestätigen, dass Sie da doch eher auseinander als zusammengekommen sind?
Also gut, zunächst mal hat ja Herr Rösler sich selbst zum Übergangsvorsitzenden gemacht. Er hat ja bei Amtsantritt gesagt, dass er nicht lange in der Politik bleiben werde noch. Dass er ein genaues Austrittsdatum oder also Rückzugsdatum fixiert hat.
Bevor er Vorsitzender war.
Also wer sowas macht, macht sich ja selbst zum Übergangskandidaten. Also was mich an der Sache etwas stört und irritiert ist, bei Lindner, der ja durchaus ein Mann ist, der zwar eine harte Klinge ficht, aber durchaus doch ein Mann mit Manieren und Umgang. Formen, dass er es auf die Art und Weise macht. Ich meine, das hätte man auch etwas anders machen können. Man hätte ja auch sagen können, also lieber Philipp, das geht mit uns nicht. Ich höre auf, wer wäre der Nachfolger und man hätte, wäre zu dritt vor die Presse gegangen. Das hätte man auch machen können. Ich fand das schon ein bisschen affront, wie er das gemacht hat und das ist auch so ein bisschen eine verbrannte Erde, was er da betreibt. Nun weiß er, er ist 32, er ist jung, er setzt sich mal auf eine der hinteren Bänke, wartet ab und die Personaldecke der FDP ist ja nicht so, dass dann nur ganz tolle Talente rumlaufen. Das heißt also, er kann in Ruhe abwarten, bis er wieder gerufen wird.
Aber nochmal die Frage Rösler, Verhältnis Rösler-Lindner. Welche Rolle könnte das jetzt gespielt haben?
Na, ich glaube, Rösler hat durchaus erkannt, dass die Mischung auch stimmen muss und dass jemand wie Brüderle unverzichtbar ist in der Situation. Dass die Partei nicht repräsentiert werden kann von Rösler, von Lindner und von Bahr, sondern dass da auch noch jemand sein muss, der sozusagen die Kernwähler der FDP anspricht. Mhm. Man hat ja gesehen in dieser Debatte, wer auf die Rednerliste des Dreikönigstreffens kommt, Da war ja Lindner die treibende Kraft, dass Brüderle da nicht draufkommt. Und daraus reime ich mir zusammen, dass die Einstellung zu Brüderle und die Art, wie man ihn einbindet, glaube ich, für Lindner, Lindner das anders gesehen hat als Rösler. Oh. Zumal Brüderle steht ja für Schwarz-Gelb, für traditionell bürgerliche Politik. Und Lindner hat ja immer mal mit dem Gedanken gespielt, dass wenn das mit der CDU nicht mehr geht, dann können wir auch wieder was anderes machen. Wobei auch die CDU solche Gedanken ja befördert. Die CDU macht ja kein Hehl daraus, dass sie sagt, das geht noch bis 2013 und dann ist die FDP drin oder draußen, aber nicht mehr in der Regierung. Insofern hat er das eine oder andere ergeben. Also da gab es wahrscheinlich sicherlich auch unterschiedliche Ansichten über die Strategie.
Aber Brüderle ist jemand, der aber auch einen Wahlkampf führen kann, der genau Schwarz-Gelb-Fortsetzungen möglich macht, wenn die Union das mitmacht. Denn für diese Funktion, die Mehrheit zu verschaffen, ist Brüderle, gerade weil er den Kern der FDP repräsentiert, sehr viel mehr geeignet, als es beispielsweise Christian Lindner war, der für bestimmte Kreise in der FDP, ich sag's mal so, ein Überflieger war. Das heißt, mehrere Leute, mehrere Gruppen außer FDP-Mitgliedschaft haben sich, glaube ich, durch seine Vorstellung von moderner Gesellschaft, von Modernisierung der Partei, von neuen Ideen nicht mehr wahrgenommen gefühlt und gesagt, lieber so einen bodenständigen Repräsentanten wie Herrn Brüderle als jemand wie Herrn Lindner.
Ich finde es ja sehr interessant, wie hier spekuliert wird, auch über die Rolle von Rainer Brüderle. Erstmal muss man sagen, dass wir mit Brüderle jetzt einen Fraktionsvorsitzenden haben, der unglaublich stark ist. Mir hat heute gerade mehrere Unionsabgeordnete gesagt, ich gehe extra hin, nur wenn Brüderle spricht. Das Plenum, ja, weil er die Koalition unglaublich zusammenhält. Und Brüderle ist ein Typ, dem bedeutet auch Standfestigkeit etwas. Jetzt in der Koalition, die wir mit der Union haben, dann steht man auch dazu. Aber zu sagen, Brüderle steht nur, sag mal, für Schwarz-Gelb, das stimmt ja nun nicht. Denn er ist lange in Rheinland-Pfalz gewesen.
Nur nicht.
Er hat sehr gut vernetzt, auch mit bestimmten Sozialdemokraten.
Mit einer bürgerlichen SPD in Rheinland-Pfalz.
Gut, das gefällt mir. Das gefällt mir.
Die ja, das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied.
Die Formulierung gefällt mir.
Mit den Steuererhöhern.
Was nur die Rolle, Rolle Rösler-Lindner angeht. Ich denke, natürlich gibt es immer Diskussionen in einer Partei, eines Parteivorsitzenden mit seinem Generalsekretär, und zwar in jeder Partei. Ich weiß, es geht heute um die FDP, aber ich will nur mal sagen, schauen Sie mal zu den Sozialdemokraten rüber. Bei den Linken ähnlich, bei den Grünen wüsste ich gar nicht, wer Generalsekretär ist, aber schauen Sie mal rüber, wie das mit Frau Nahles ist und was man da spekuliert hat. Und die kriegen nun allerdings auch immer das Fett ab, das muss man sagen. Ja, macht der Parteivorsitzende einen Fehler, kriegen die Prügel ab. So, und natürlich läuft bei der FDP einiges schief. Und dann ist die Frage, ob nicht auch jemand sagt, so, bis dahin ist dann gut. Ich will aber ausdrücklich sagen, Christian Lindner ist ein unglaubliches politisches Talent. Also die Zeit von Christian Lindner ist noch nicht vorbei.
Sie müssen ja auch nicht auf ihn verzichten, die Zeit ist nicht vorbei. Er hat auf Wiedersehen gesagt am Ende seiner kurzen Erklärung. Wo werden wir ihn denn wiedersehen? Ist es wirklich so, dass er vielleicht doch sagt, okay, irgendwann Parteivorsitz ist möglich? Scherz,
im Fernsehen auf jeden Fall.
Bitte?
Wo werden wir ihn wiedersehen? Im Fernsehen auf jeden Fall.
Der Mann bleibt doch im Bundestag.
Ja, natürlich.
Er bleibt im Bundestag,
aber wie sieht es sozusagen danach aus?
Er ist weiterhin in seinem Landesverband unumstritten. Ja. Der Landesverband ist der stärkste. Sie werden ihn wiederfinden, auf ziemlich hoher Parteiebene, vermute ich schon. Und für mich wäre, wenn man diese Spekulation einfach vorantreibt, Brüderle auch nur ein Übergangskandidat. Die Generation Lindner ist die Generation der Zukunft für die FDP. Und ich denke, das wird er auch als Person repräsentieren.
Also die Sache ist ja sehr witzig. Also eigentlich ist ja Lindner angetreten, vor allen Dingen Lindner, als Mann der Zukunft der FDP. Und zu diesem Zeitpunkt sind Brüderle und viele andere als die FDP von gestern angesehen worden. Und dadurch, dass diese neue Parteiführung eben doch auch Schwächen gezeigt hat, ist auf einmal Brüderle der starke Mann geworden, der FDP. Also sozusagen, man könnte es etwas salopp formulieren, keiner hat ihn auf der Rechnung gehabt und plötzlich war er da als Fraktionsvorsitzender. Kömmerlin hat es gerade gesagt, auch sehr gut, das glaube ich auch als solcher. Und das ist also eine interessante Geschichte. Also ich denke mal auch, er könnte jetzt die FDP für eine Weile vielleicht durch schweres Wasser hindurchführen. Aber sozusagen die ganz große Zukunft, wie das mal weitergehen wird in 10, 20, 30, 40 Jahren, das ist natürlich bei Herrn Brüderle nicht da. Er wird nicht eine neue Gruppe des Bürgertums erfinden können oder finden können überhaupt in der Gesellschaft, also die sich vernetzen und so weiter, die er dann anspricht. Er spricht also mehr für die alte FDP, aber dass man sich danach jetzt sehend und das als stark empfindet, das ist auch ein Zeichen für die FDP.
Aber die Partei kämpft ums Überleben.
Ja. Ja.
Wenn die FDP 2013 die 5% nicht schafft, dann ist sie tot. Die wird sich aus den Ländern nicht erneuern können, schon gar nicht aus den Kommunen.
Das ist ja immer geschafft.
Und die FDP hat ja, Durstphasen hinter sich, zu Kinkelzeiten. Da war die FDP noch in 4 Landesparlamenten und in anderen 12 war sie rausgeflogen. Aber sie war im Bund stark gewesen. Und eine FDP, die im Bundestag nicht mehr präsent ist, ist sozusagen, kann man dann vergessen. So, und deswegen geht's jetzt nicht darum, wie die FDP in 30 oder 40 Jahren aussieht. Es geht darum, schafft die FDP es über die 5%.
Oder in 3 Jahren.
Und zwar, jetzt sage ich mal, und wird dieses Land noch weiterhin eine Partei haben, die auch an die denkt, die Steuern zahlen und nicht nur an die denkt, die sagen, der Staat könnte für mich ein bisschen mehr
tun. Wir wollen gleich auch nochmal konkreter über Inhalte, mögliche Inhalte der FDP sprechen. Welche können das sein und wie wird es wirklich in einigen Jahren aussehen? Aber heute gab es ja dann gleich die Information, einige Stunden später, Patrick Döring als neuer Generalsekretär der FDP. Das ging dann doch schnell. Eigentlich wollte man erst Freitag das sozusagen bestimmen oder sich erstmal beraten. Heute dann doch diese Information. Wieso ging das jetzt doch so schnell?
Also, Patrick Döring ist ein unglaublich großes politisches Talent. Ich bin ja mit ihm befreundet. Er war ja auch in der Diskussion, als es darum ging, Lindner oder Patrick Döring. Ich war ja dann teilweise dabei, wie das war. Und dann hat man sich für Lindner, damals Westerwelle, sich für Lindner entschieden. Patrick Döring ist sicher ein Typ, sage ich mal, der fast dem ehemaligen Generalsekretär Niebel ähnlich ist. Was will ich damit sagen? Welche Rolle hat ein Generalsekretär? Der muss auch mal ordentlich draufhauen. Ja, das ist nun mal so in unserer Medienlandschaft. Also ich nenne ein Beispiel.
Aber nochmal kurz zu der Frage, warum ging das so schnell? Warum hat man sich doch dann entschieden, heute zu sagen, wir gehen da gleich mit raus, das ist unser neuer Generalsekretär?
Weil wir das Problem hatten, das muss man sagen, nachdem Niebel Minister wurde, dass wir eine große Phase hatten, wo kein Generalsekretär da war. Westerwelle hat aus meiner Sicht damals den Fehler gemacht, nicht sofort einen neuen Generalsekretär zu benennen. Und in dieser Strecke sind auch dann viele Fehler passiert, weil sie natürlich in dieser Medienlandschaft, ich sage das nochmal, das eine oder andere dringend kommentieren müssen. Wo ich die Schwäche bei Lindner gesehen habe, das will ich Ihnen dann auch deutlich sagen, er hat sehr innerparteilich gewirkt. Programmarbeit, dies und jenes. Sie müssen aber auch nach außen wirken, indem Sie das eine oder andere bei anderen Parteien kommentieren. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, weil mich das sehr geärgert hat. Herr Steinbrück wird verkauft als Kanzlerkandidat, außer sich zu Finanzen, sitzt aber gleichzeitig im Aufsichtsrat bei ThyssenKrupp, die über eine
Milliarde... aber es ging
jetzt... Ja, den Satz sage ich noch zu Ende. In Sand gesetzt haben, das hätte ich natürlich schon mal kommentiert.
Herr Koppelin, es ging jetzt aber um die Frage, ich frage noch einmal, warum jetzt so schnell zu sagen... Der neue Generalsekretär hier ist.
In dem Zustand der FDP, da machen wir uns doch nichts vor. Brauchen wir einen Generalsekretär, und zwar einen sehr engagierten. Da kann ich nicht wochenlang warten. Das ist doch völlig klar.
Also ich denke, es hat auch mit dem Vorsitzenden zu tun. Also Rösler sieht, sein Generalsekretär geht von Bord. Und das könnte auch für mich gefährlich werden. Andere Dinge sicherlich auch noch. Und da ist es immer gut, denkt er, schnell zu handeln und möglicherweise eine solche Sache vergessen zu machen. Ob ihm das gelingt, weiß ich nicht. Ich habe da meine Zweifel. Aber ich glaube, es ist etwas, was man mit dem Vorsitzenden erklären kann, warum das so schnell gegangen ist. Er will zeigen, dass er das Heft in der Hand hat und ganz schnell reagieren kann. Und damit auch ein bisschen diesen Rücktritt entfernen.
Man darf vielleicht auch darauf aufmerksam machen, dass Patrick Döring einer der Stellvertreter von Rainer Brüderle ist. Die sind auch beide sehr eng befreundet. Das finde ich auch sehr interessant. Und auch
und eben aus dem Landesverband von Rösler in Niedersachsen.
Den nehme ich, der auch mit Brüderle hervorragen kann. Das ist ein gutes Signal für die Partei.
Wobei man nur bei dem Vergleich mit Liebl eine sagen muss. Döring hat einen entscheidenden Vorteil und ich weiß, wovon ich spreche. Döring kommt aus Norddeutschland und das klingt sprachlich immer sozusagen eine Spur intellektueller, als wenn jemand aus Süddeutschland kommt. Insofern,
ganz herzlichen Dank, ich komme auch aus Norddeutschland.
Ja, ich weiß.
Und das
weiß,
mit
ich
dem
weiß,
anderen nehme ich ganz entgegen.
Aber abgesehen vom möglichen Akzent oder Dialekt, ist er denn der richtige Mann für die FDP im Moment?
Ja, das ist sicher. Das ist ein guter Mann.
Das ist ein unabhängiger Mann.
Ein Selbstständiger, beruflich unabhängig. auch im Gegensatz zu der Boygroup, ein Mann, der sich der Existenz außerhalb der Politik aufgebaut hat, der weiß, was es heißt, Arbeitsplätze zu schaffen, der weiß, was es heißt, Arbeitsplätze zu erhalten, der weiß, dass zwischen Gewinn und Umsatz, dass es da eine kleine Differenz gibt. Also der ist durchaus ein zupackender Mann, kann argumentieren, ja. Ist auch ähnlich wie Lindner, einer, der geht ans Mikrofon.
Der geht ans Mikrofon auch mit Steinen bedeckt. Ja? Also der ist nicht so mal reingeflutscht. Ja,
und er geht ans Mikrofon und kann 10 Minuten, 20 Minuten frei sprechen. Ja. Also das ist schon, glaube ich, jemand, der der FDP in der Situation helfen kann.
Vielleicht ist er vielen Menschen nicht so bekannt, würde ich sagen. Herr Döring ist natürlich ein Name, der in der FDP bekannt ist, aber es ist jetzt nicht sofort jemand, der einem vielleicht direkt einfällt. Zum Beispiel auf Facebook können unsere Zuschauer, können Sie ja mitdiskutieren hier in der Phoenix-Runde. Und da hat eine junge Dame geschrieben, die junge Boygroup waren doch schon neue Köpfe. Wer soll da woher noch kommen? Also es wird in Frage gestellt, wer ist da eigentlich noch in der FDP, der wirklich noch Ämter ausfüllen kann?
Naja, also, das ist eine Frage, die da irgendjemand bei Facebook reinschreibt. Wissen Sie, meine Tochter schreibt auch alles.
Eine Frage, die ich jetzt weitergebe. Herr Neugebauer?
Ich denke nach und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie zum nächsten Diskussionsteilnehmer übergehen würden.
Naja, also gut, in dieser Fraktion mit 93 Mitgliedern sind ja durchaus ein paar Leute, die noch politische Zukunft vor sich haben. Man kann doch nicht sagen, da ist niemand mehr.
Aber auffällig ist, es konzentriert sich auf die Bundestagsfraktion. Sie sprechen nicht von den Ländern. Haben wir in den Ländern keine Talente bei der FDP?
Ja, natürlich.
Natürlich.
Also nehmen Sie mal meinen zukünftigen Spitzenkandidaten Wolfgang Kubicki. Also das ist das Talent, was ich überhaupt sehe in den Ländern.
Wird der jetzt Parteivorsitzender?
Nein, das nicht, aber es ging um die Talente in den Ländern.
Ich hatte auch ein jüngeres Talent.
Jetzt nehmen Sie mal die Frau Hoff beispielsweise. Frau Hoff, Verteidigungsexpertin aus Rheinland-Pfalz, eine gestandene Frau, die können Sie auch in jede Funktion stellen.
Ja, bei uns auch, natürlich in der Fraktion. Ob es der Kollege Volker Wissing ist, ob es die Gisela Pilz ist, die sind stark vernetzt in der Partei. Ganz hervorragende Leute, die auch Öffentlichkeitsarbeit verstehen.
Also jetzt haben wir einige Namen genannt.
Es gibt immer einige, die eine Partei oder was auch immer gerade repräsentieren, aber es sind viele andere sozusagen, die dahinter stehen, die es genauso gut machen könnten. Das glaube ich auch. Es sind auch andere da und dabei, die es sicherlich nicht machen könnten, aber die werden, nehme ich mal an, also nicht so leicht nach vorne kommen. Ein bisschen haben wir im Augenblick gerade das Problem bei der FDP. Aber in der derzeitigen Situation ist meine persönliche Auffassung, finde ich, sollte man noch einmal für eine Übergangszeit, also die relativ kurz sein müsste, auf bewährte Personen zurückgreifen, damit in der Bevölkerung viele Menschen überhaupt erstmal der FDP wieder vertrauen können. Mhm. Sie müssen ja sagen können, ah, den kenne ich, ja gut, den kann ich wählen. Ich höre das sehr oft, dass die Leute sagen, also früher war das eine Partei, die konnte man wählen, aber wer ist das heute und was machen die und sind die
darauf
am Ende?
Darauf geht wahrscheinlich auch dieser Kommentar zurück. Da ist nämlich die Frage, welche Hoffnungsträger oder glanzvollen Figuren sind da bei der FDP noch da?
Natürlich viele, aber deren Zeit ist noch nicht da.
Ich muss Ihnen aber sagen, dass ich diese Diskussion, naja, ich kann Sie nicht so ganz dabei unterstützen. Weil die Situation ist so ernst in der FDP, das muss man in aller Deutlichkeit sagen, dass es darauf ankommt, und deswegen habe ich auch Herrn Kubicki genannt, wie wir in Schleswig-Holstein abschneiden.
Ja, die nächste Landtagswahl wird in Schleswig-Holstein.
Und das Problem, das wir zurzeit in der FDP haben, was aber viele leider in meiner Partei nicht wahrnehmen, ist, dass die Menschen sich im Augenblick für die FDP überhaupt nicht interessieren. Ja, das rauscht vorbei. Das ist völlig egal, was die FDP erklärt. Und das Interesse muss wieder geweckt werden. Die Themen müssen wieder da sein. Nun ist es, weiß ich ja, selber im Haushaltsausschuss, das Thema Euro-Krise oder Krise Euro-Staaten überdeckt alles. Aber wir müssen unsere Themen wieder rausstellen ins Schaufenster.
Welche sind das denn?
Die sind ja durchaus da. Ja, ich meine, das ist das Talent der FDP, das muss ich mal in aller Deutlichkeit hier auch dann sagen, Gutes zu tun, aber nie drüber zu reden.
Dann tun Sie es doch jetzt.
Ja, wir haben zum Beispiel die Wehrpflicht ausgesetzt, das sage ich mal. Nehmen Sie mal Brüderle mit Opel, und ich könnte auch andere Beispiele nennen, ja, auch die Entlastung, die jetzt kommt finanziell, die zwar lächerlich gemacht wird von einigen, die ich für unabdingbar halte, allein um die Binnennachfrage zu fördern. Übrigens darf ich daran erinnern, dass Rot-Grün auch eine Steuersenkung gemacht hat bei hoher Verschuldung, da ging es aber um die Reichen, die haben sie entlastet. Wir entlasten endlich mal die einfachen Leute, das ist doch das Entscheidende, mir ist der Betrag nur zu klein. Und da kommen noch ein paar andere Themen dazu, ich könnte was von Mietrecht erzählen, ich könnte von diesem und jenem Themen, das sind teilweise auch Alleinstellungen.
Aber es sind keine einschlagenden Themen, die bei den Wählern ankommen, sonst würde die FDP nicht so schlecht
abschneiden. Dann nochmal, dann sage ich mal ganz offen, dann ist man falsch davor. Man muss nämlich Folgendes machen. Man muss als FDP erstmal 10% ansprechen. Ich sage mal das Beispiel, wenn ich in die Kneipe gehe, da sitzen 10 Leute, ich gewinne ein, habe ich 10%. Da muss die FDP jetzt erstmal wieder ran und nicht gleich sagen, wir sprechen mal 50% an.
Die FDP war ja ein bisschen abgehoben. Projekt 18% und sozusagen kleine Volkspartei und sozusagen, wenn die FDP bei der letzten Bundestagswahl nicht 14% bekommen hätte, sondern 8,5, glaube ich, wäre die Koalitionsverhandlung besser gelaufen. Und
das Entscheidende, und das macht Brüderle, die anderen sind sehr sozialdemokratisch, auch die Union mit der Kanzlerin, sehr sozialdemokratisch. Ja, er zeigt wieder, wo die FDP steht und teilweise stehen wir allein. Da macht man sich nicht nur Freunde mit, das ist klar.
Ja, aber ich meine, es hat auch mal den Versuch gegeben, ich glaube, es war in Leipzig, auf dem Parteitag andere Themen Steuersenkung, Wirtschaftspolitik in den Mittelpunkt zu stellen.
Das Thema
also
Bildung beispielsweise.
Sozialpolitik und den Umweltschutz. Und die Partei war begeistert davon. Es ist also getragen worden. Aber am Ende ist nachher im Wahlkampf nichts dabei herausgekommen, beim Wahlkampf 2009. Und man ist teilweise natürlich durch die Öffentlichkeit übertragen, aber auch von Seiten der FDP mit forciert worden auf so ein Thema wie die Steuersenkung verfallen. Und dann war eben am Ende auch nur noch eine Person da. Und das ist etwas, was zu wenig ist für eine liberale Partei. Ich finde auch, man kann nicht einfach sagen, wir müssen jetzt das machen und jenes machen, Sozialliberalismus und dergleichen mehr. Es müssen auch Personen da sein, die so etwas glaubwürdig vertreten. Und das ist ein bisschen das Problem.
Ja, aber welche Personen wären das, wenn
wir
wirklich nochmal dabei bleiben?
Die zum Beispiel ein Thema mit ihrem Leben verbinden können. Für den Bereich Wirtschaft ist es sicherlich der Brüderle. Aber ich könnte jetzt zurückfragen, na, wer ist es denn im Bereich Umwelt? Wir haben bei der FDP früher Leute gehabt, die das mal vertreten haben, auch mit ihrem Lebenslauf. Oder wer ist es im Bereich Sozialpolitik? Das sind zum großen Teil Kopfgeburten, also das wird nicht wahrgenommen. Wenn jemand von der CDU so daherkommt, ist das nicht mein Freund, wie der Herr Blüm, dann sagt man, ja, der steht also sozusagen mit seiner ganzen Persönlichkeit dazu. Solche Originale fehlen,
nicht? Ja, die haben wir ja auch, aber die sitzen ja nicht mehr in der Bundestagsfraktion, bei der Union. Ja. Sehen Sie, ich sage Ihnen einen anderen Manko-Punkt, der mich ein bisschen geärgert hat über meine Parteiführung, wenn ich sage, allgemein, weil ich nun lange dabei bin und viele kenne, wenn man so lange dabei ist. Wir hatten einen Jahrestag jetzt, was die Freiburger Thesen anging, einen Runden. Mhm. Dass die Partei das nicht abfeiert und nochmal auf diese Inhalte zurückgreift. Ich sage das auch bewusst, weil Karl-Hermann Flach oft bei mir gewesen ist, seine Schwester lebte in Schleswig-Holstein, wir sind um den See marschiert. Also das war ein faszinierender Mann. Ja gut, da rede ich jetzt noch von wie Opa vom Krieg. Ja, das ist bei den Jüngeren ist das dann eben so. Sagen wir, Karl-Hermann Flach, gut, da haben wir irgendwo mal was gehört. Ralf Dahrendorf. Ja. Also ich glaube auch, dass die FDP wieder in einer Situation ist, wo sie solche Personen braucht, wie damals wie Mayhofer gekommen sind, wie Dahrendorf gekommen sind, damit das Interesse wieder da ist.
Also scheint es doch eine Frage der Personalien zu sein, eine Frage
derer, die... Es ist auch eine Frage der Inhalte. Also beispielsweise ein Markenzeichen der FDP war Außenpolitik.
So, und das interessiert keine Menschen mehr.
Das würde ich schon nicht sagen.
Obwohl Westerwelle das gut macht.
Also Entschuldigung, was in diesem Jahr weltpolitisch passiert ist, da kann man nicht sagen, keiner interessiert sich für Außenpolitik. Aber Westerwelle hat die Kompetenz verspielt. Wenn die Bundesrepublik Deutschland im UN-Sicherheitsrat auf der Seite von China und Russland steht und sich von Westen isoliert. Also, lassen Sie mich jetzt auch mal den Satz zu Ende sprechen. Wenn man die Freiheitsbewegungen in Nordafrika sich dort bejubeln lässt, wenn die Schlacht geschlagen ist, aber während der Schlacht sagt, also wir als Deutsche haben da, dürfen wir uns gar nicht einmischen, dann hat man die außenpolitische Kompetenz verloren. In der Wirtschaftspolitik kam eine gewisse Verengung auf das Thema Steuersenkung, das Thema, was heißt eigentlich soziale Marktwirtschaft in einer globalisierten Wirtschaft, wie lauten da die liberalen Antworten. Die Antworten der SPD und der großen Teil der CDU heißt Umverteilung, das ist relativ einfach. Liberale Antworten sind etwas schwieriger, aber da fehlt's. So, und das Thema die klassische Bürgerrechtspolitik, die brauchen wir heute so nicht mehr. Die Leute haben nicht Angst vor einem allmächtigen Staat. Die Leute haben Angst, dass wenn sie im Internet ihr Geld überweisen, dass da irgendeiner dazwischen ist und das abzieht. Oder hoffen sie, dass der Staat sie davor schützt und sagen nicht, der Staat ist so gefährlich. Also das heißt, ein klassisches Thema ist ihnen weggefallen. Und das eine haben sie verengt und die Außenpolitik haben sie verspielt. Also wenn jetzt die FDP noch anfinge und würde sagen, Umwelt, das ist unser Konzept. Also da muss ich sagen, da haben die Grünen halt einen großen Vorsprung.
Ich kann das einfach nicht so stehen lassen. Ausbrüche, willst du ein Anliegen nicht sagen? Aber das kann ich einfach nicht so stehen lassen.
Das verstehe ich ja.
Bei Libyen war es völlig anders. Die Franzosen waren vorgeprescht. Ich finde es auch übrigens richtig, dass wir nicht dabei waren. Denn jetzt kommt vielleicht sonst der eine oder andere, ich weiß nicht, ob Sie da auch kommen und sagen, bei Syrien müssen wir das jetzt auch tun. Denn wenn Sie Bundeswehr einsetzen, wenn Sie Soldaten einsetzen, ist immer ein Versagen der Politik. Ich bin sehr froh gewesen, dass Deutschland nicht dabei war. Die Interessen von Italien und von Frankreich waren völlig andere als unsere. Bei uns hat
Herr Gaddafi nicht darum, Soldaten hinzuschicken.
Bei uns hat der Herr Gaddafi
nicht
die Zelte aufgestellt.
Bevor wir zu tief in diese Diskussionen gehen, fand ich schon bemerkenswert, was Sie gerade gesagt haben, das interessiert doch keinen Menschen mehr. Immerhin ist Westerwelle, das ist Ihr Ressort, FDP.
Darf ich sagen, und das finde ich sehr beeindruckend, ich habe ihn jetzt in diesen Tagen erlebt, ich finde es sehr beeindruckend, wie er doch Fuß gefasst hat, gerade in den letzten Monaten, sage ich mal, ohne den Parteivorsitz, wie er immer mehr Anerkennung bekommt. Ich könnte das an Beispielen sagen.
Wo denn? Irgendwo?
Entschuldigung, ich könnte jetzt sagen,
okay,
ein führendes Mitglied des Springer Verlages war auch dabei. Wenn ich nur allein sehe, die Freundschaft, die er pflegt mit jemandem wie Henry Kissinger, was ich jetzt in diesen Tagen erlebt habe in New York mit ihm. Also wie Organisationen in Amerika ihn ganz anders sehen, wie er richtig Tritt gefasst hat und sein Rat übrigens auch gefragt wird. Also sei es in der UN, das findet natürlich nicht jeden Tag in den Gazetten statt, das ist ganz klar. Aber der hat sich inzwischen richtig top reingefuchst.
Also das Außenressort.
Eine einfache Frage. Frau Merkel.
Ich bin auch bereit, einfache Fragen bei Ihnen
zu machen. Eine einfache Frage. Ja. Wo ist Westerwelles Handschrift erkennbar in der Außenpolitik? Auf welchem Feld muss man sagen, das geht ohne Westerwelle nicht?
Es geht ohne Westerwelle nicht. Das kann
das
man
gäbe es ohne Westerwelle so nicht. Wo ist die Handschrift?
Das ist eine totale Verstärkung zum Beispiel der deutschen Kulturpolitik im Ausland. Zum Beispiel als letztes. Eine der letzten.
Na gut, okay.
Gut, bevor wir zu weit in die Außenpolitik gehen und hier ein Frage-Antwort-Spiel zwischen zwei Herren läuft, Herr Neugebauer, ich möchte gerne,
im Ausland, Herr Koppelin, diese Dinge alle machen. Ja, ich muss es mal sagen, weil es hier so locker vom Hocker. Mhm. Ja, und Herr Westerwelle vielleicht noch mal als Leichtfuß dargestellt. Ich kann nur sagen, der hat wirklich international ein Gewicht gewonnen in letzter Zeit. Vielleicht gucken die Medien mal ein bisschen drauf. Ich glaube, jetzt in den Tagen Tagesspiegel war
das
ein wunderbarer Artikel dazu.
Einmal noch mal zu Rösler, auf Rösler zu sprechen kommen. Und zwar könnte man ja nun sagen, er ist auch angeschlagen in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Wie wird es jetzt mit ihm weitergehen, wo er eben dann doch jetzt den nächsten Schlag noch mitbekommen hat? Kann er sich denn halten?
Herr Rösler befindet sich nach meiner Einschätzung seit ungefähr eineinhalb Jahren auf einer abschüssigen Rampe und auf Rampen rutscht man.
Wie lange?
Seit eineinhalb Jahren. Ja. Gucken Sie sich mal die Umfrageergebnisse an. Wann hat sie sich wieder aufgerappelt, die FDP? Seit ungefähr dieser Zeit ist die FDP so repräsentiert in den Umfragen, dass man sagen kann, sie taucht nicht wieder auf.
Aber das können Sie doch Herrn Rösler nicht.
An dem Niedergang der FDP, also 2009, war ja die Bundestagswahl.
Wir haben jetzt 2011.
Da war die Bundestagswahl. Zwei Jahre, sagten Sie.
Ne? Nein, und er hat den Parteivorsitz übernommen. Und hat gesagt, es wird sich was ändern, es wird geliefert werden, die FDP wird steigen. Und was ist passiert? Eine kurze Phase der Aufmerksamkeit, eine kurze Phase vielleicht der höflichen Zuordnung und danach ging es weiterhin bergab. Wenn Sie die Wahlen sehen, wenn Sie die Rolle der FDP sehen, die sie in den Ländern spielen kann, die ihren Bundesrat hat, über die Möglichkeit, über den Bundesrat auf die Bundespolitik Einfluss zu nehmen, das ist nicht stärker geworden.
Beschäftigt sich die FDP wirklich einfach zu sehr mit sich selbst die ganze Zeit? Warum kann da nach außen nicht geliefert werden? Und warum hat auch der Wähler nicht den Eindruck, dass da irgendwas passiert, dass diese Partei gewählt werden sollte?
Das eine hat der Koppelin schon gesagt. Die Neigung, sich stark mit dem Innenleben zu befassen. Mhm. Die zweite ist, unterschätzt zu haben, dass seitens der Union im Kabinett Streitpunkte aufgebracht werden, die dann dazu führen, dass die FDP sich gelegentlich vorgeführt sehen muss. In Steuerfragen, dass bestimmte Themen, Tarifänderungen, also Änderung der Mehrwertsteuertarife überhaupt verschwinden sind, dass die Zusagen, die Pflegeversicherung zu machen, auf einmal nicht eingehalten werden. Das heißt, überall dort, wo man eigentlich Erfolgsmeldungen der FDP erwartet, tauchen keine auf, sondern Hinweise, das kommt noch. Und das ist zu wenig in den Erwartungen. Das führt dann dazu, dass jene, die im September 2009 FDP gewählt haben, immer mehr abrücken und sagen, ist das nun eine Karikatur dieses Spruches, Leistung muss sich lohnen, wenn auf der einen Seite gesagt wird, es soll noch eine Formel mehr Netto vom Brutto geben, dann aber beispielsweise durch Veränderungen in der Gesundheitspolitik dann doch wieder mehr Leistungen des Individuums abverlangt werden. Also das ist meiner Meinung nach schon ein Indikator dafür, dass Herr Rösler, der als Gesicht der FDP dasteht und der sozusagen auf den sich das auch konzentriert, die Erwartungen nicht erfüllt hat. Ob das daran gelingen hat, dass der Übergang von Westerwelle auf Rösler einer ist, der nicht begleitet gewesen ist von einer Diskussion über die Position der FDP, über die Themen, die sie aufgreifen muss, über die Möglichkeiten, die sie hat zu umzusetzen, beispielsweise Bildungspolitik haben sie nicht genannt, Herr Dietberner, dass eine Möglichkeit ist zu sagen, oder ob es die andere ist zu sagen, die Performance der FDP ist eigentlich nicht wegen der vielen neuen Abgeordneten in der Bundestagsfraktion, sondern möglicherweise, weil sie sehr viel mehr Illusionen hatte, als sie in die Koalition gegangen ist, als dann realisieren.
Als dann am Ende rauskommen konnte. Ja. Jetzt steht am Freitag noch der Euro-Mitgliederentscheid ins Haus. Dort
Das Ergebnis steht ins Haus.
Wie gefährlich könnte das Rösler werden?
Na, also ich glaube ja, man kann davon ausgehen, dass das Quorum nicht erreicht wird. Und damit ist das Ganze eine Art Mitgliederbefragung, wo die abgestimmt haben, denen die ganze Richtung nicht gefällt, in erster Linie, schätze ich mal.
Glauben Sie wirklich, das Quorum wird nicht erreicht? Da gab es doch heute noch mal, wir können es auch Spekulationen nennen.
Das ist eine unglaubliche Chance gewesen. Das ist aber schlecht organisiert gewesen.
Das Sie sind beim Generalsekretär.
Das haben Sie jetzt gesagt. Ja, aber ich habe nur schlecht organisiert.
Er ist verantwortlich. Also
selbst ich hatte schon Schwierigkeiten, da einmal das auszuschneiden, dann das auszuschneiden. Da war kein Freiwillig, also ich will das gar nicht im Detail sagen. Das kann man besser machen, das war das erste Mal. Nur eins sollte man nicht. Man sollte die FDP nicht kritisieren, dass sie das gemacht hat, was ja andere getan haben. Da hätte ich mal gerne gesehen, wenn Sozialdemokraten innerhalb ihrer Partei abstimmen zu dem Thema oder Christdemokraten, ich will nur durch mit denen, ich weiß gar nicht, wie das bei den Grünen gelaufen wäre, die würden sich wundern über das Ergebnis. Wenn man nicht über Stuttgart 21 die Bevölkerung abstimmen lässt, dann kann man auch über solche schwierige Fragen zumindest ein Parteimitglied
abstimmen. Das kritisiert ja niemand. Nur es sollte eine Partei in der Lage sein, das unfallfrei zu organisieren.
So ist
aber
es.
Um auf die Frage zurückzukommen, wenn das Quorum erreicht wird und die Mehrheit sagt, ist auf Schäfflers Seite. Dann hat der Parteivorsitz natürlich ein Problem. Dann kann ich ja nicht sagen, wir kennen das imperative Mandat nicht. Die Partei hat jetzt gesagt, alles, wir wollen das alles anders haben. Aber die Bundestagsfraktion wird weiterhin so abstimmen wie bisher.
Das wird man anders machen müssen.
Das wird ja nicht gehen.
Dann wird
die Koalition in ganz schwere Gewässer kommen.
Dann ich darf das eben nur sagen. In der Öffentlichkeit entsteht der Eindruck, die Partei ist nicht handlungsfähig, weil es sowohl innerhalb der Führung Dissonanzen gibt, als auch mangelnde Übereinstimmung zwischen Führung und Mitgliedschaft in einer wichtigen Frage, die auch in der Gesellschaft diskutiert wird. Und das ist fatal, egal ob Quorum erreicht oder nicht.
Die andere Partei Also Parteien und insbesondere eine Partei wie die FDP, die sich also dem Liberalismus, also im Parlament und so weiter, verschrieben hat, keine Mitgliederbefragung machen sollte. Also ich bin damals, Sie haben ja gesagt, ich bin FDP-Mitglied und war auch Parteitagsdelegierter, habe dagegen gestimmt, als diese Möglichkeit eingeführt wurde. Denn wir haben 60.000 FDP-Mitglieder, die können im Extremfall über Schicksalsfragen der Nationen entscheiden. Also nehmen wir mal jetzt diesen Fall und nehmen wir mal an, es hätte also sozusagen ein eindeutiges Votum gegen die Europa-Rettungspolitik gegeben. Das wäre doch etwas gewesen, was also die Bundesregierung zumindest in Schwierigkeiten gebracht hätte.
Wäre dann nicht auch die Koalition, also wenn wir das jetzt sozusagen zum Ende spinnen würden, sagen wir, am Freitag würde das doch durchkommen, was bedeutet das für die Koalition?
Davon gehe ich nicht aus, aber ich will nur sagen, die Relationen stimmen nicht. Also im Grunde muss eine Partei in der Lage sein, Probleme auch kontrovers im Innern zu diskutieren. Und wenn jetzt gesagt wird, das Quorum wird vielleicht nicht zustande kommen, ist das nicht unbedingt ein Qualitätszeugnis für die FDP, sondern das ist doch etwas, was zeigt, dass also da eine entwickelte Diskussionskultur gar nicht mehr vorhanden ist. Möglicherweise sind viele FDP-Mitglieder eben auch schon so, wie viele Mitglieder der Gesellschaft überhaupt, dass sie sagen, naja, also was die da machen,
aber weiß ich gar nicht. Wenn ich ein Quorum habe, wenn ich weiß, wenn eine bestimmte Zahl nicht erreicht wird, ist das Ganze ungültig. Können die gegen das Anliegen sind, über das abgestimmt werden, zu Hause bleiben, dann ist auch das Zuhausebleiben eine politische Entscheidung. Ja. Insofern verzerrt das Quorum immer. Ja, aber jetzt unterstellen wir mal, das Quorum würde erreicht, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die FDP geht aus der Koalition oder es kommt zu einer Abspaltung.
Nein.
Also wenn die Bundestagsfraktion dann so weitermacht wie bisher, könnten Schäfer und andere sagen, so, dann machen wir uns auch einen Fall. Und es gibt ja einige, die sozusagen in den Kulissen warten, dass da in der FDP vielleicht etwas schief geht und dass man dann eine Art Anti-Euro-Partei macht, die bei einer Wahl, glaube ich, ganz gute Chancen hätte. Denn Parteigründungen sind schwierig in Deutschland. Ja. Wenn ich zumindest Teile von Parteiinfrastruktur
mit übernehmen kann. Das würde ich auch zurückweisen, was den Kollegen Schäffler angeht, weil er auch in der Fraktion Aktion in dieser Woche sehr honorig dargestellt hat, wie er mit dem Mitgliederentscheid umgeht. Wir haben übrigens in der FDP schon zweimal Mitgliederentscheide gehabt. Nämlich einmal zum Lauschangriff und zur Wehrpflicht. Bei der Wehrpflicht war ich für die Freiwilligenarmee, bin unterlegen. Und trotzdem haben wir heute die Wehrpflicht nicht mehr. Das ist ein Signal, das ist eine Botschaft. In dem Fall nehmen wir mal an, das wer erreicht die Zahl, die notwendig ist, und nehmen wir an, der Kollege Schäffler hätte die Mehrheit, gibt es doch nur eine Möglichkeit, da müssen Sie einen Bundesparteitag einberufen und die Partei diskutieren lassen. Das Entscheidende ist, da teile ich das, was Sie sagen, das Thema ist so kompliziert, so schwierig. Ich sitze im Haushaltsausschuss, ich kriege alle Augenblick neue Papiere, teilweise nachts um zwei die deutschen Übersetzungen. Das können Sie Mitglieder gar nicht entscheiden lassen, weil das so kompliziert ist.
Also wenn es jetzt so kommt, dann gibt es einen Bundesparteitag und der Parteitag sagt dann, was ihr Mitglieder beschlossen habt, interessiert uns nicht. Wir bleiben bei 2/3 Mehrheit für die Europolitik.
Es sind ja
dann,
nicht führen, die
dann müssen doch die Mitglieder sich auf den Arm genommen fühlen. Nein. Oder der Parteitag sagt, wir respektieren das Votum der Mitglieder, wir müssen die Partei neu orientieren. Dann ist die Fraktion isoliert. Also Sie können da machen, was Sie wollen. Sie kommen da in die größten Turbulenzen. Sie können nur noch beten, dass während der Auszählung es genügend ungültige Stimmen gibt.
Beten, beten schadet grundsätzlich nie.
Aber nicht in der FDP.
Wenn Mitglieder entscheiden, passt eben zu einer politischen Partei in einem parlamentarischen System. Das ist irgendwie ein Strukturfehler. Es ist mal modern gewesen, also direkte Demokratie nach vorne zu schieben. Und da hat man das gemacht.
Bei der SPD hat man gewählt.
Weil man nicht mehr weiter wusste, was man machen
muss. Personalwahl in der Partei ist ja kein Bruch mit dem Parlamentarismus.
Diskutieren und sollen dann also zu ihren Positionen stehen und auch die Differenzen und die Kompliziertheiten dabei berücksichtigen. Das ist etwas, was bei einer politischen Partei richtig ist. Aber wenn man nicht mehr weiter weiß oder wenn es brenzlig wird, zu sagen, wir befragen mal die Mitglieder, das ist ja wie eine Blackbox. Also da kann das rauskommen. Wir sehen ja auch jetzt schon, wie wir hier spekulieren, das ist nicht in Ordnung.
Doch muss ich Ihnen mal eins sagen, diese Veranstaltungen, die wir gemacht haben, sind ja wesentlich mehr geworden, als man je gedacht hatte.
Aber es ist auch kritisiert worden,
dass nein, nicht das waren also unglaublich gute Veranstaltungen. Ich habe ja solche auch mal, weil Sie sich auch vernünftig vorbereiten mussten, damit Sie endlich mal Ihren Mitgliedern und den Wählern draußen das erklären
konnten. Aber wenn in Stuttgart 100 Leute kommen, und da diskutiert der Bundesvorsitzende gegen Herrn Schäffler mit Frau Homburger als Diskussionsleiter. Und es kommen ganze 100 Mitglieder. Hat man auch nicht den Eindruck, das sei so eine Partei elektrisiert und ich schäume jetzt vor Temperament geradezu über.
Nochmal, eine kleine Schlussrunde nochmal aufzunehmen. Herr Neugebauer, glauben Sie, dass die FDP sich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten berappeln werden kann?
Ich habe das Pech, einer Zunft anzugehören, wo Glauben Wissen ohne Fakten heißt. Ja? Also die Chancen stehen nicht gut.
Herr Müller-Fock?
Wenn ich wetten müsste, wie das bis Schleswig-Holstein läuft und der Einsatz wäre hoch, würde ich darauf setzen, dass es nicht klappt und dass das Dilemma eher größer wird.
Also eine Chance ist immer vorhanden und das gehört ja auch zur FDP dazu. Aber dann müsste wirklich ein tiefer Schnitt kommen und auch personeller und inhaltlicher Schnitt.
Herr Koppelin, Sie hatten jetzt am meisten Bedenkzeit.
Also, da wir auf die Schleswig-Holstein-Wahl schauen, mein Freund Wolfgang Kubicki und ich und unser stellvertretender Ministerpräsident Heiner Gark voll in den Wahlkampf gehen, ist nicht das erste Mal, dass Schleswig-Holstein die Partei hat retten müssen. Wir werden es wieder packen. Da wird Wolfgang Kubicki schon für sorgen. Und dann geht es aufwärts mit der FDP.
Herzlichen Dank für diese Phoenix-Runde hier bei Phoenix. Danke für die Diskussion. Ihnen danke fürs Zuschauen und bis morgen. Einen schönen Abend noch. Tschüss.